Rahabs Bekenntnis und Glaube. Ich bin schon wieder nicht zufrieden mit meiner Gliederung. Rahabs Bekenntnis und Glaube, man müsste das zusammennehmen. Hier. Bis Vers 21. Rahabs Bekenntnis und Glaube, denn das gehört ja zusammen. Vers 8 bis Vers 21. Hier haben wir wieder eine Vorvergangenheit. Wir sollten hier, das ist immer das Problem im Hebräischen, im Alten Testament. Also beachten Sie, wenn Sie mit den Zeiten nicht klarkommen, ob es sich nicht um Vorvergangenheit gehandelt haben kann. Ehe Sie sich niedergelegt hatten, war sie zu Ihnen hinaufgestiegen auf das Dach und hatte zu den Männern gesagt, warum? Ja, inzwischen waren ja schon die Leute da und haben gefragt, wo sie sind. Oder? Das Gespräch war ja vorher. Ich weiß, dass Jahwe euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist und dass alle Bewohner des Landes vor euch verzagt sind. Denn wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz und es blieb kein Mut mehr vor euch in irgendeinem Menschen, denn Jahwe, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Die müssen gestaunt haben, diese Kundschafter. Gott führt sie zu einer Frau, die vorbereitet ist. Alles vorbereitet. Die hat schon erkannt, dass hier der Gott Israels am Werk ist. Und die hat, wie ein Bruder mir gerade gesagt hat, die hat viel mehr, oder hat es der Wiesbier auch geschrieben, die haben viel mehr Glauben als die 10 Kundschafter damals. Die hat viel mehr Glauben, diese Frau, dass Gott den Sieg gibt, als diese Kundschafter, die damals nicht glauben wollten, dass Gott den Sieg geben kann gegen solche starken Städte und große Riesen in dem Land. Also, Vers 10. Wir haben gehört, dass Jahwe die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat. Vor 40 Jahren. Das hat sich herumgesprochen und das blieb. Hier ist ein Volk in der Wüste. Ein Volk, ein ganz besonderes Volk. 40 Jahre in der Wüste, die waren ungläubig zum Teil. Und Gott hatte sie züchtigen müssen. Und dennoch war der Schrecken vor ihnen immer noch da. Was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Bitte, das Wort verbannen heißt Gott weihen. Und man kann etwas Gott weihen, indem man etwas Gott gibt, dass es verwendet, zum Guten, oder man kann Gott etwas weihen, indem er es verwendet zum Gericht. Hier ist die Verbannung, eine Weihe zum Gericht. Also Gott, man hat es Gott übergeben und Gott hat das Gericht ausgeführt. Das ist gemeint. Der Bann ist eine Weihe, hier im negativen Sinn. Und wir hörten es und unser Herz zerschmolz. Als diese Frau hat gehört von diesem Gott, sie hat erkannt, Gott kann sich alles nehmen, was ihm gehört. Und er wird sich alles nehmen, was ihm gehört. Und ihr war irgendwie auch klar, dass die Flut des Jordan ist kein Hindernis für diesen Gott. Diese Frau hatte gewaltigen Glauben an Gott, große Schau von Gott. Er ist der Herr über die Natur und auch die Flut des Jordan kann ihn nicht zurückhalten, ins Land zu kommen und sein Volk ins Land zu bringen. Und so bekehrt sie sich weg von ihren Götzen hin zu Gott und übergibt sich diesem Gott. Und da kommen diese Kundschafter und es ist ein großes Risiko, diese Kundschafter aufzunehmen. Und ein großes Risiko, was macht sie jetzt, oder?
Bitte. den Namen, also den Yahweh, das war Gott, so der Name oder so?
Das kann gut sein, dass der Name Gottes schon eben durch den Ruf vorausgeeilt ist. Das haben ja alle Völker. Also der Name Gottes wurde ja schon damals bei dem Pharao groß gemacht, oder? Pharao hat ja schon gespottet über den Namen. Was ist denn, wer ist denn dieser Yahweh, dass ich euch ziehen lassen sollte, oder? Aber dann hat Gott gesagt, na warte, Pharao, eigentlich sollte ich dich umbringen, aber jetzt lasse ich dich leben, damit mein Name allen Völkern kundgetan werde, oder? Damit ihnen mein Name bekannt wird. Und der wurde auch bekannt, der Name Yahweh, aber auch nicht nur der Name, sondern auch die Person. Also das von daher war der Name schon bekannt und war auch kann schon lange nach Jericho gekommen sein, der Ruf von Gott, von dem Gott der Israeliten. Das ist im 2. Mose 9, das ist vielleicht noch kurz, 2. Mose 9, Vers 16. 10 etwa. Ja, 2. Mose 9, Vers 16. Deswegen stellte ich dich auf oder ließ ich dich leben, ließ ich dich stehen, auf dass ich meine Kraft an dir erzeige und damit man meinen Namen kundtue auf der ganzen Erde. Und was hatte ich gesagt? Ich denke, ich hatte das so gelesen. Das ist schon richtig. Ist Gott oben im Himmel oben und auf der Erde unten? Ist schon gleich.
Ja, ja, ich denke, in dieser Aussage, was ich meine, zu dieser Aussage geht einfach, bekräftigt, dass Gott der Allmächtige.
Aha. Ja, der Gott der Natur, der Gott über Himmel und Erde, der Gott hat alles in der Hand, diesem Gott gehört das Land Kanaan, diesem Gott gehört der Jordan. Dieser Gott ist mit den Israeliten und da ist es wirklich, muss man sich wirklich fürchten, zu Recht. Ja, die Hure. Interessante Beruf, die sie hatte, die Frau. Man sagt, das älteste Gewerbe. Lust ohne Liebe. Männer kommen und Männer gehen. Männer, die wollen Liebe ohne Treue. Lust ohne Liebe und Liebe ohne Treue. Eine Lust und Liebe ohne Moral. Das war auch für die kanaanitische Zivilisation war das charakteristisch. Kanaanit, die Kanaans, die Kinder Kanaans, waren in ganz besonderer Weise in der geschlechtlichen Unzuchtsünde sehr stark. Schon der Kanaan selber, beziehungsweise der Ham, hatte sich lustig gemacht einmal über seinen Vater und dann kam ein Fluch auf seinen Sohn Kanaan und die Kanaaniter stammen ab von dem. Und hier also eine Sache, die alltäglich war in Jericho. Liebe ohne Treue. Diese Kanaaniter, die wollten die Gaben Gottes haben und die Freuden, die der Geber gibt, aber sie wollten nicht den lebendigen Gott selber haben. Das ist die Ursünde, oder? Man will die Gabe des Gebers, aber man will nicht den Geber. Man will die Gabe Gottes, aber man will nicht, man ist nicht interessiert an ihn als Person. Das ist das Gleiche, wie wenn ich eingeladen wäre da und der Ich war bei der Familie Wiebe vor kurzem eingeladen da und ich hätte mich da zum Tisch gesetzt und da hätten die mich, hätte mich der Bruder Wiebe gefragt, wie es mir geht und so und ich sage nur, ach, ich möchte ein gutes Essen haben. Und dann fragt er mich weiter und möchte gern mit mir Gemeinschaft haben und ich interessiere mich nur, was gibt es denn zum Dessert? Ich bin nur interessiert an seinen Gaben, aber nicht an der Gemeinschaft mit ihm selber. Das ist das, wie der Mensch, das ist das Wesen der Sünde. Man will die Gaben des Schöpfers nehmen, aber man interessiert sich nicht für den Schöpfer selber. Das sind Menschen, die sind sehr begabt. Künstler, eine Musikerin, ja, die kann spielen oder eine Sängerin und Gott hat ihr eine Stimme gegeben. Oder verschiedenste Leute haben große Gaben, aber sie interessieren sich für den, der ihm die Gabe gegeben hat, gar nicht. Es ist die Ursünde des Menschen. Und das war die kanaanitische Zivilisation. Man will Gottes Gaben und Freuden, aber nicht den Geber. Und dann macht man sich eigene Götter, Götzen. Götzen, die ihnen erlaubten, ihre Triebe auszuleben, wie es passt. Oder Fruchtbarkeitsgöttinnen und die Göttin der Liebe, der Fruchtbarkeit und was es da alles gab. Ja, Baal und Astarte und wie sie alle hießen. Fruchtbarkeitsgötter, die erlaubten, nach Lust und Laune zu leben. Eine Lust ohne echte Liebe, ohne eine Liebe, die mit Treue gepaart ist. Gottes Gedanken waren immer so, dass Liebe mit Treue gepaart ist. Liebe gehört mit Treue zusammen. Auch in der heutigen Welt ist das so, das sind junge Leute, die haben da irgendeine Beziehung, irgendeine Affäre und dann gibt es vielleicht ein Kind und dann ist er verschwunden, der Vater. Und weil dann müsste man Verantwortung übernehmen und Verantwortung will man nicht übernehmen. Ja. Oder das Kind wird schnell abgetrieben. Ist noch besser. Schrecklich. Und so ist es auch im geistlicher Ehebruch. Und Gott achtet das als geistlichen Ehebruch, wenn das Volk sich nach anderen Göttern umschaut. Und der Götzendienst Kanaans war also eine Entpersönlichung Gottes. Also einen Götzen, einen unpersönlichen Götzen, der ist stumm. Der kann nicht reden, der kann nicht Beziehung aufnehmen. Einen Götzen, den muss man herumschleppen, sagt mal der Jeremia ist es, oder? Jeremia sagt, dem Nebo, den müssen sie auf die Schulter packen und fliehen. Ja? Dann nehmen sie ihre Götzen mit, die können sie nicht selber helfen, jetzt kommen die Feinde, jetzt müssen wir schnell unsere Götzen zusammenraffen und mit den Götzen in den Händen fliehen. Ja? Dann müssen wir die Götzen beschützen. Ja, was sind das für Götter, die man beschützen muss? Ja? Der macht sich lustig, ja? Zu Recht. Ja? Und so ist es auch heute. Wir haben Entpersönlichung des Universums. Es gibt keinen Gott. Nichts ist dahinter. Es ist alles unpersönlich. Die meisten Menschen denken so an einen unpersönlichen Gott, zu dem man keine Beziehung hat. Man spricht noch irgendwie Grüß Gott und so weiter. Man nimmt den Namen noch in den Mund, aber man hat keine Beziehung zu Gott. Und hier die Hurerei ist eine entpersönlichte geschlechtliche Verbindung. Also eigentlich was Gott geschaffen hat, für Persönlichkeiten, um Persönlichkeit zu fördern, um Persönlichkeit, um die persönliche Beziehung zu stärken und überhaupt, was ein wichtiger Faktor in der persönlichen Beziehung von Mann und Frau ist. Und hier die Unzucht, die Hurerei wird was ganz Entpersönlichtes, ja? Eine Lust, eine entpersönlichte Lust, geschlechtliche Lust. Und diese hatte viele Männer gehabt, die keine Treue kennen. Warum sage ich das? Weil das hier wichtig ist im Zusammenhang. Die Frau hat jetzt gehört von einem Gott der Treue, von Yahweh. Und Yahweh, diesen Namen, kennt sie jetzt mit Namen? Yahweh bedeutet, ich bin der ich bin, ich bin treu. Ich stehe zu meinen Verheißungen. Ich bin, der ich bin und ich werde sein, der ich bin. Und ich werde sein, der ich war. Wenn ich einmal was gesagt habe, werde ich es halten. Gott, der Ewige und der Treue, ist Yahweh. Und jetzt hört sie von diesem Gott und sie verlässt ihre Götzen, sie merkt, ihre Götzen können gar nichts bringen. Und jetzt kommen diese Kundschafter und diese Kundschafter dienen einem Gott, der mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Und dieser Bund, dieser Bund Gottes mit Israel ist ein Bund, der beruht auf Treue. Es ist ein bundestreuer Gott, den sie haben. Ein Gott, der einen Bund schließt und der den Bund hält. Das ist genau das, was Ehe ist. Ein Bund wird geschlossen und der Bund wird gehalten. Und diese Frau hat so viel mit untreuen Männern zu tun gehabt und weiß nicht, was ein Bundestreue heißt. Das gibt's nicht in ihrem Leben und in ihrem Denken. Aber jetzt lernt sie von diesem Gott kennen, jetzt erfährt sie von diesem Gott der Treue und dann kommen diese Männer herein und jetzt sagen die Männer, wenn du uns jetzt rauslässt, dann werden wir dich, wenn Josua kommt, werden wir dich bewahren. Wir versprechen dir das. Ja, Männer, die was versprechen. Männer versprechen vieles. Versprechen ihren Frauen, dass sie treu sind, dann kommen sie zu mir, zu Hure. Die hat, wie kann sie jetzt wissen, ob diese Männer wirklich treu sind? Wie kann sie jetzt wissen, ob diese Männer ihr Wort halten werden? Um sich die Treue der Männer zu garantieren, verwendet sie etwas, das Größte, das sie kannte. Jahweh, den Gott der Treue. Und es heißt hier in Vers 12, und nun schwört mir bitte bei Jahweh. Schwört mir bitte bei Jahweh, weil ich Freundlichkeit an euch erwiesen habe, dass auch ihr an dem Haus meines Vaters Freundlichkeit erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen. Und lasst meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern und alle ihre Angehörigen am Leben und rettet unsere Seelen vom Tode. Also schwört mir bei dem Gott der Treue. Wenn Gott wahr ist und ihr gegenüber treu ist, dann ist sie sicher. Jetzt beruht ihre Sicherheit nicht auf der Treue dieser Männer, sondern jetzt beruht ihre Sicherheit auf der Treue des Gottes dieser Männer. Auf den vertraut sie, nicht auf die Männer selber vertraut sie. Sie vertraut, dass er, dieser Gott dieser Männer, ihr treu bleiben wird. Und eine echte Liebe ist treu. Echte, wahre Liebe ist treu. Es ist interessant, dass dieser Gott selber geschworen hat bei Abraham. Oder er schwört bei sich selbst, weil er ein treuer Gott ist. Bei sich selbst schwört er. Es gibt nichts Festeres als sich selbst. Und wenn er etwas sagen will, was ganz, ganz, ganz sicher ist, wenn er den anderen eine feste Gewissheit geben wird, eine doppelte Gewissheit geben will, dann sagt er, ich schwöre bei mir selbst. Und so vertraut jetzt diese Frau, setzt jetzt ihr ganzes Vertrauen auf ihre Existenz, ob sie überleben wird oder nicht. Sie setzt jetzt ihr ganzes Vertrauen auf den Gott dieser zwei Männer, dass er ihr treu bleiben wird. Hier erfährt sie zum ersten Mal, was wahre Liebe ist. Eine Liebe, die mit Treue gepaart ist. Echte Liebe ist Treue. Ja, und dann kann sie ruhig sein. Dann kann sie ganz ruhig warten auf das Gericht Josuas, der kommen wird zum Gericht. Sie erwartet einen Josua, der zum Gericht kommt, aber nicht für sie zum Gericht. Wenn er kommt, kommt er zum Gericht, aber nicht für sie. Wenn er kommt, dann kommt er zum Gericht über die anderen, aber um sie zu retten. Die hat sich von ihren Götzen bekehrt zu dem lebendigen und wahren Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Josua aus dem Transjordanien zu erwarten, der sie befreien wird vor dem Gericht. Vor dem göttlichen Zornesgericht. Das ist interessant, oder? Man denkt unwillkürlich an 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10, wo bei den Thessalonichern, wo der Paulus schrieb über die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und Vers 10, wie ihr euch zu Gott bekehrt habt, von den Götzenbildern umgekehrt habt, zu einem lebenden und wahren Gott, um einem lebenden und wahren Gott zu dienen, und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er von den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns befreit vor dem kommenden Zorn. 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10. Sie hat sich bekehrt, weg von den Götzen, hin zu dem lebendigen und wahren Gott, treuen Gott, heißt es im Griechischen, wahr und treu, ist verwandt miteinander, zu dem treuen Gott, um jetzt ihm zu dienen. Und sie wartet jetzt auf einen Josua, der kommen wird zum Gericht, aber wenn er kommt zum Gericht, dann wird er sie retten, der sie retten wird vor dem kommenden Zorngericht. Für sie wird das Kommen Josuas ein Kommen zur Rettung sein, nicht ein Kommen zum Gericht. Für uns auch, der himmlische Josua, unser Josua, wenn er kommt, er wird zum Gericht kommen, wenn er kommt, aber sein Kommen zum Gericht wird für uns ein Kommen zur Rettung sein. Der Herr kommt nur einmal in der Zukunft und dann kommt er zum Gericht, aber für die Gläubigen wird dieses Kommen zum Gericht ein Kommen zur Rettung sein, denn er wird sie gerade vorher, gerade direkt mit sich mitnehmen. Er wird sie herausholen, bevor er dann die Mauern umschmeißt auf dieser Welt, umwirft. Aber lesen wir den Text. Wo war das? Vers 14. Und die Männer sagten zu ihr, unsere Seele soll an eurer Statt sterben, wenn ihr diese, unsere Sache, nicht verratet. Und es soll geschehen, wenn Jahwe uns das Land gibt, so werden wir Freundlichkeit und Treue an dir erweisen. Steht das bei Ihnen so? Wir werden Güte und Treue an dir erweisen. Das Wort, das hier steht, kann Wahrheit bedeuten oder Treue. Aber hier passt Treue wirklich. Wir werden Treue erweisen. Wir werden dir treu sein. Weil wir einen Gott haben, einen Gott der Treue. Und auf den setzt du deine Hoffnung. Also werden wir Freundlichkeit und Treue an dir erweisen. Und da ließ sie sie an einem Seil durch das Fenster hinunter, denn ihr Haus war in der Stadtmauer. Übrigens, die Stadtmauer war doppelt, beschreiben die Ausleger, und die sich da befasst haben. Die haben doppelte Stadtmauern gehabt und dieses Haus stand offensichtlich dazwischen. Das heißt also, dieses Haus war mit der einen Seite ganz zur äußeren Mauer, sodass sie sie da runterlassen konnte. Ihr Haus war in der Stadtmauer, nicht an der Stadtmauer, sondern in der Stadtmauer, war eingebaut in die Stadtmauer. Und sie wohnte in der Stadtmauer. Und sie sagte zu ihnen, geht in das Bergland, damit die Verfolger euch nicht treffen. Und verbergt euch dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt sind, und danach geht eures Weges. Und die Männer sagten zu ihr, wir werden von diesem Eid entbunden sein, den du uns hast schwören lassen. Siehe, wenn wir in das Land kommen, so sollst du diese Karmesinschnur ins Fenster binden, also eine rote Schnur, durch das du uns heruntergelassen hast. Und sollst deinen Vater und deine Mutter und deine Brüder und das ganze Haus deines Vaters zu dir ins Haus versammeln. Und es soll geschehen, wer irgend aus der Tür deines Hauses auf die Straße gehen wird, dessen Blut sei auf dem Haupt, und wir werden von unserem Eid entbunden sein. Jeder aber, der bei dir im Hause sein wird, dessen Blut sei auf unserem Haupt, wenn Hand an ihn gelegt wird. Und wenn du diese unsere Sache verrätst, so werden wir von deinem Eid entbunden sein, den du uns hast schwören lassen. Und sie sagte, nach euren Worten, so sei es. Und sie entließ sie, und sie gingen weg, und sie band die Karmesinschnur ins Fenster, natürlich dann, als es dann nötig war, nicht schon Tage vorher, das wäre ja auffällig gewesen. Als es dann nötig war, hat sie die Schnur dann ins Fenster gebunden. Also das rote Seil, oder rote Schnur, alle, die sich dort verbergen, sind gerettet. Da war diese Schnur und Die Familie kommt rein ins Haus und sie wissen, die Schnur ist draußen. Die Schnur hängt. Ja, das Seil. Das ist das Seil, das die rettet. Oder? Es ist interessant, dass es hier rot ist. Vielleicht ganz bewusst rot, weil es erinnert an das Blutopfer. Vielleicht. Jedenfalls, dieses Seil hat sie sehen lassen. Das Seil ist hier ein Symbol für den Menschen, der sich bekehrt, der sie zu Christus gekommen ist. Er lässt dieses Seil sehen. Er lässt sehen, schau, ich bin gerettet. Das Seil, die rote Schnur ist es, die mich rettet vor dem zukünftigen Gericht. Eine schöne Darstellung des Evangeliums hier. Diesen Text kann man gut verwenden, um das Evangelium zu erklären und zu verkündigen. Denn das ist wirklich äußerst passend. Das ist gut, ja, die Mauern bleiben nicht wegen dem Seil stehen, sondern das Seil, das hängt da, damit, jetzt, weil sie das Seil raushängt, deshalb ist sie gerettet. Das heißt, alle, die dort in dem Haus sich versammeln, die werden verschont bleiben. Gott hat es dann so gemacht, dass die Mauern offensichtlich zusammengefallen sind, aber das Haus nicht, denn da haben sie sich ja darin versammelt. Also das kann nicht zusammengestürzt sein. Das war ja in der Stadtmauer. Als alle Mauern da zusammenfielen, dann muss dieses Haus stehen geblieben sein. Also von daher sind diese Zeichnungen schon richtig in der Kinderbibel, wo dieses Haus stehen bleibt, oder? Das Haus von der Hure, Rahab. Gerade dort haben sie sich versammelt, dort wurden sie. Und jeder, der dort hineinging, war gerettet. Und so kann man das Evangelium verkündigen heute, auf diese Weise. Schau, da musst du hinein. Du musst hinein zu denen, die ihr Vertrauen auf den Gott Jahwe setzen, den Gott der Treue. Das sind all die, die durch das Blut Christi gerettet sind. Vers 22, und sie gingen weg und kamen in das Bergland und blieben dort 3 Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt waren. Übrigens, 3 Tage heißt übrigens nicht 3 mal 24 Stunden. Das muss man hier dann schon auch noch hinzurechnen. 3 Tage heißt bei Juden ein Tag, also irgendwelche Stunden vom ersten Tag, das können die letzten Stunden sein, dann der zweite Tag und irgendwelche Stunden vom dritten Tag. Das heißt 3 Tage. Das heißt, im knappsten Fall könnte es 24 Stunden plus ein paar Minuten sein, wenn man jetzt das so rechnen würde. So haben die Juden natürlich nicht gerechnet. Aber das heißt, das kann am Abend von dem einen Tag, der ganze Tag, zweite Tag und dann am Morgen vom dritten Tag, dann ist es schon 3 Tage. So zählen die Juden. Das ist so wie wir, ich weiß nicht, ob man das hier auch hierzulande auch macht, wir sagen, heute in 8 Tagen treffen wir uns. Gibt es das hier, diesen Aussagen? Heute in 8 Tagen. Das sind ja gar nicht 8 Tage, das sind ja eigentlich 7 nach genauer Rechnung. Aber man zählt da irgendwie ein bisschen anders. Ja? Man zählt den angebrochenen Tag von jetzt und den angebrochenen Tag von dort schon dazu. Das muss man hier wissen. Drei Tage, bis die Verfolger zurückgekehrt waren und die Verfolger suchten sie auf dem ganzen Weg und fanden sie nicht. Vers 23, und die beiden Männer kehrten zurück und stiegen vom Bergland herab und sie gingen hinüber und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und sie erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua: Jahwe hat das ganze Land in unsere Hand gegeben und auch sind alle Bewohner des Landes vor uns verzagt. Welch eine Freudenbotschaft. Leute, wir gehen hinüber. Es ist alles vorbereitet. Ganz andere Botschaft wie die Botschaft der 10 Kundschafter damals. Der Weg ist frei.